Predigt wird Benedikt Peters die Predigt halten. Es wird weiter im Danielbuch gehen. Daniel, der Fürbitter, ist die Überschrift.
Ja, vor mir so Gottes Aufstand, ganz herzliche Grüße von den Geschwistern von der Gemeinde Zarbon. Ja, wir schlagen jetzt auf Daniel Kapitel 9. Und hier lernen wir, da begegnen wir Daniel ein drittes Mal in diesem Buch als Beter. Wir hatten in Kapitel 2 und in Kapitel 6 gesehen, dort betete er wegen einer Not, in die er hineingeraten war. Und tat das einzig Richtige, suchte die Hilfe allein bei seinem Gott. In Daniel 9 betete er nicht für sich, sondern für sein Volk. Daniel war ein Fürbeter oder Fürbitter. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 3. Daniel 9, die Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung, verstand ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre, bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Hier lernen wir Daniel, den Beter, kennen als einen Mann der Bibel. Beter sind Bibelleser, und wer ein rechter Bibelleser ist, wird zum Beter. Wir können nicht beten ohne die Bibel. Denn rechtes Beten lässt sich zurückführen auf diese eine Bitte des Herrn, nämlich dein Wille geschehe. Rechtes Beten heißt, den Willen Gottes erbeten, dass dieser sein Wille geschehe. Sein Wille mit einzelnen Menschen, sein Wille mit der örtlichen Gemeinde, sein Wille mit der Gemeinde Gottes weltweit. Oder wenn wir für Israel beten, wie auch wie vorhin gebetet wurde, dass Gott sein Werk tue an diesem Volk und dass es dahin komme, wozu Gott dieses Volk bestimmt hat, dass es in den Hafen einfahre, so wie es Psalm 107 sagt. Also den Willen Gottes erbeten. Und den Willen Gottes lernen wir nirgends anders kennen als in seinem Wort. Ferner lernen wir mit der Bibel beten, nicht nur was wir beten sollen, sondern auch wie wir beten müssen. Ich nenne nur zwei Dinge. Mit Glauben und zweitens mit Ausharren. Ich habe jetzt nur zwei Dinge des Wie genannt. Und so ist Daniel als Beter ein Bibelleser und als Bibelleser ein Beter. Und hier sehen wir genau das, was ein Beter, der mit der Bibel betet, tut. Er liest fortwährend, fortlaufend in der Schrift. Und was er in der Schrift liest, eben was Gott angekündigt hat, was Gott verheißen hat, auch was Gott befohlen hat, das ist uns jedes Mal Anlass zu beten, wirke das jetzt, gemäß deiner Verheißung. Oder erfülle jetzt diesen deinen Befehl in meinem Leben. Ich nenne euch ein Beispiel von heute Morgen, gestern am Morgen. Ich nehme meistens einen Psalm und lese den einige Tage, immer den gleichen am Morgen. Und jetzt war Psalm 81 dran. Und in Psalm 81 steht Verschiedenes. Ich nenne nur eines, was hier Gott sagt. Psalm 81, Vers 10. Es soll kein fremder Gott unter dir sein. Und das heißt, Gott will, dass wir unser Herz ganz auf ihn allein ausrichten, ihm allein vertrauen, nichts und niemand anderem außer ihm. Tja, wir haben das schnell verstanden, aber dass es auch Wirklichkeit wird in unserem Leben, dass wir dann darum beten, für uns selbst, dass wir beten für unsere Ehefrau, dass wir beten für unsere Kinder, dass wir beten für die Geschwister in der Gemeinde, dass wir beten für solche, mit denen wir im Glauben verbunden sind. Herr, wirke das an uns, dass kein anderer Gott sei, der bei uns regiere und bestimme, als du allein. Also wir beten mit der Bibel. Wir vertrauen seinem Wort, wir beten mit Glauben. Das, was er spricht, es geschieht, wenn wir es von ihm erbeten. Und so hat Daniel, er liest, und er muss jemand gewesen sein, der die Bibelbücher las. Der Reihe nach, so viele inzwischen da waren. Die Mosebücher waren schon da, die historischen Bücher waren schon da. Chronika noch nicht, wurde nach dem Exil geschrieben. Die Psalmen waren da. Und auch die Buchrolle des Propheten Jeremia. Und so liest er in der Buchrolle des Propheten Jeremia und er kommt zu den Kapiteln 25, 26, 27, 28, 29. In Jeremia 25, Vers 12 liest er folgende Stelle. Jeremia 25, Vers 12. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich am König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und das ist inzwischen geschehen. Wir sind ja bereits in Daniel 9, im ersten Jahr des Darius, das ist auch das erste Jahr des Großkönigs Kyros, Darius der Meder, aber es waren immer die Iraner, die Perser, der Großkönig in diesem Doppelreich. Es war schon das erste Jahr des Kores und des Darius. Und da versteht Daniel, die Zeit, Babels Zeit ist abgelaufen und das bedeutet gleichzeitig, jetzt beginnt oder jetzt damit endet die Zeit, die Gott verordnet hat für das Exil seines Volkes. Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, wenn das passiert ist, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Was für ein Wort! Wie muss das ihn gefreut haben? Erfreut? Und man hätte erwartet, kennten wir Daniel nicht besser, dass er sofort zu seinen Freunden oder zu den Juden ins Gemein gegangen wäre und gesagt hätte, Brüder, wir kehren nach Hause. Die Zeit ist erfüllt. Aber Daniel war ein Mann Gottes, ein Mann des Gebets und er hat verstanden, dass Gott von seinem Volk erwartet, dass es ihn darum bittet, dass sein Wille jetzt geschieht. Der hat uns ja genau das gelehrt. Wenn ihr beten, müsst ihr so beten. Gott will das hören, dass wir von ihm erbeten, dass sein Wille geschehe. Und so macht Daniel das, was im Vers 3 steht. Ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Und so folgt die Fürbitte Daniels und die geht bis zum Vers 19. Dann steht hier im Vers 3 noch etwas, nämlich, ja, Daniel hat sich gewiss gefreut, der Herr wird uns zurückführen, aber gleichzeitig hat die Erinnerung daran, 70 Jahre Exil hat ihn vor Gott bekümmert, gedemütigt, denn warum geschah das Exil? Wegen unserer Sünden. wegen unserer Gottlosigkeit. Und so demütigt er sich vor Gott und beginnt, das Angesicht Gottes zu suchen. Jetzt lesen wir von Vers 4 an, zunächst bis zum Vers 10. Daniel 9, die Verse 4 bis 10. Und ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und furchtbarer oder furchterregender oder schrecklicher Gott, von dem Schrecken ausgeht, der den Bund und die Güte bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos gehandelt. Wir haben uns empört. Wir sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Und wir haben nicht gehört auf deine Knechte, die Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und zu all deinem Volk, allem Volk des Landes geredet haben. Dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser aber die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist, der Männer von Juda und der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Herr, unser ist die Beschämung des Angesichts unserer Könige, unserer Fürsten und unserer Väter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen, denn wir haben uns gegen ihn empört. Und wir haben der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Also wir sehen, Daniel, er kann gar nicht beten, ohne zuerst Sünde bekannt zu haben. Wir können nicht beten, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, die wir nicht bekannt haben. Wir können nicht recht vor Gott treten, wenn uns nicht bewusst wird, was wir hörten von Heinrich Bullinger aus seinen Dekaden. Er hielt ja diese Dekaden, muss man immer 10 Predigten, zu einem Grundthema der biblischen Theologie, dass wir im Gebet uns unserer Unwürdigkeit bewusst werden und dass wir ganz auf Gottes Erbarmen und Gnade angewiesen sind, weil wir eben in Sünden geboren sind und weil wir als die Seinen, seinen Willen, das, was er von uns zu Recht erwartet, nie erfüllen. Wir haben ihn nie so geliebt, wie wir ihn lieben müssten, nie. Wir haben die Geschwister nie so geliebt, keinen Tag, wie wir sie jeden Tag lieben müssten. Da ist immer Mangel, immer Ursache, sich vor Gott zu demütigen. Und darum müssen wir den Vers 3 hier einen Ausdruck etwas näher ansehen, denn das gehört eben dazu, dass wir verstehen, warum Daniel zwar beten will, aber zuerst gar nicht beten kann. In Vers 3, und das, ich habe keine Übersetzung deutsche gefunden, doch, ich habe gefunden, ich sage welche, die im Vers 3 den hebräischen Text richtig übersetzt. Ich meine jetzt die wir verwenden, Luther oder Schlachter oder Elberfelder. Elberfelder ist ja immer sehr akkurat, übersetzt: Ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. Und gerade das steht nicht hier. Was im hebräischen Text steht, ist: Ich wandte mein Gesicht zum Herrn, und dann steht, um Gebet und Flehen zu suchen, nicht um den Herrn zu suchen. Ich wandte mein Gesicht zum Herrn, um recht beten zu können, das sagt er. Ich suchte bei ihm, ich suchte seine Gegenwart, bis ich recht beten konnte. Denn Gebet ist nicht etwas, das wir so produzieren können. Wir sind unfähig, recht zu beten. Und so haben wir es nötig, dass das geschieht, wovon Paulus spricht, wovon Judas spricht, nämlich, dass wir überhaupt beten dürfen, das verdanken wir Christus. Und darum sagt Paulus in Epheser 2, Vers 18, dass wir durch Christus Zugang haben zum Vater. Weil er für uns vor dem Vater ist, nur deshalb können wir vor Gott treten. Aber dann sagt er auch, mittelst oder vermittelst oder durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, recht zu beten. Der Heilige Geist ist es, der uns so vor Gott stellt, dass wir anfangen, etwas und dann immer mehr zu empfinden von seiner Größe, seiner Heiligkeit, seiner Gnade, seiner Macht. Und so sagt Judas, wir schlagen die Stelle aus dem Judasbrief auf, das ist Judas Vers 20. Judas Vers 20. Judas sagt hier, ihr aber Geliebte, euch selbst erbauend auf eurem allerheiligsten Glauben und dann betend im Heiligen Geist. Und das ist etwas, was wir suchen müssen, um recht zu beten. Beten kann sehr schnell formal werden. Nun, es ist recht, dass wir diszipliniert beten, dass wir auch für Geschwister beten, regelmäßig für Namen, mit Namen nennen, sie auch durchbeten. Aber gleichzeitig sollten wir, wenn wir Zeit nehmen zum Gebet, zuerst vor dem Herrn so lange vor ihm sein, bis sein Wort und sein Geist so an uns gewirkt haben, dass wir Gewissheit haben, jetzt stehe ich vor dem Herrn, jetzt kann ich reden. Und dann habe ich die Gewissheit, während des Redens, er hört. Er nimmt jedes Wort ernst, das ich jetzt vor ihm anspreche. Und das hat Daniel getan. Und darum steht im Vers 4, ich betete zum Herrn. Er wird ja, muss man das sagen? Ja, das muss man sagen. Häufig geschieht nämlich nicht, dass wir es mit der gleichen, aus dem gleichen Beweggrund tun, aber sehr häufig geschieht, dass wir beim Beten nicht zum Herrn beten, sondern einfach zu uns selbst reden und selbst ein wenig Trost einträufeln und so unsere Wünsche, die wir haben, vor uns selber ausbreiten und einfach wünschen, wäre es doch so und Gott ist ja da und so weiter und wir träufeln uns selber ein wenig Trost ein in die Seele. Das ist nicht gebetet. Und so geht es uns sehr schnell, wie jenem Mann, der in den Tempel ging, Lukas Kapitel 18, Vers 11. Und da heißt es, der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst. Ja, eben bei sich selbst. Oder es geschieht uns, auch wenn es nicht aus den gleichen Beweggründen geschieht, wie Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 5. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler oder, ich übersetze immer Schauspieler, denn das ist das, oder? Hypokrites ist ein Schauspieler. Schauspieler. Und lest zukünftig für euch immer Schauspieler. Ihr sollt nicht sein wie die Schauspieler, die eine Rolle spielen vor den anderen. Also wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Schauspieler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Nun, ich will niemanden von euch unterstellen. Aber ich kenne das. Und wir kennen das alle. Wir beten und dann beten wir auch für die Ohren der Geschwister und wie unser Gebet jetzt ankommt. Und wir merken, wir haben das Wirken des Heiligen Geistes nötig, besonders in der Gebetsgemeinschaft, dass wir beten und dann zu Gott reden und nur zu ihm. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns so recht bewusst, wir können ohne den Heiligen Geist, der in uns wirkt, nicht recht beten. Denn er allein, nur er stellt uns so vor Gott, dass wir wirklich vor ihm sind und links und rechts alle anderen vergessen. Ja. Und so betet er zum Herrn. Ich betete zu Yahweh, dem Ewigen, dem Retter Gott, meinem Gott. Und er will beten, und dann kann er nicht beten. Er muss Sünden bekennen. Und woher kommt das? Er ist vor Gott gestellt worden und dann sagt er, ach Herr, du großer und furchterregender Gott. Er wird von der Größe Gottes, von der Hoheit Gottes, von der Heiligkeit Gottes so ergriffen, dass er im Licht dieses Gottes, jetzt sieht er seine und seines Volkes Sünde unter Gottes Augen. Und darum muss er zuerst Gott darin die Ehre geben, dass er das seinem Gott bekennt. Dieser große Gott, er ist der Gott, der den Bund und die Güte bewahrt. Güte, ich habe lange gegrübelt, überlegt, wie soll man dieses Wort Chesed, das hebräische Wort Chesed, deutsch wiedergeben. Güte ist viel zu wenig. Und Gnade passt auch nicht. Und die deutschen Übersetzungen, die schwanken immer zwischen Güte, Gnade, Gnade, Güte, wie sie das übersetzen. Ich sage euch nur, wie ich das jetzt inskünftig immer übersetzen werde. Ich begründe es jetzt nicht, bei anderer Gelegenheit. Verheißungstreue, das bedeutet Chesed, Verheißungstreue. Gott gibt Verheißungen und er erfüllt sie. Das bedeutet Chesed. Man muss müsste Stelle nachschlagen, um das klar zu machen. Machen wir nicht. Daniel betet also zu dem Gott, der gleichzeitig der Gott des Bundes ist und der Gott der Verheißungstreue. Und so hat er Glauben, zuerst Sünde zu bekennen und dann auch zu wissen, Gott hat vergeben. Und nachdem er Sünde bekannt hat, dann kann er bitten. Und wir werden dann sehen, mit welcher Dringlichkeit er betet. Und solche Dringlichkeit wirkt Gottes Geist, wenn wir wie Daniel vor Gott geführt worden sind. Von Vers 5 an beginnt er, Sünden zu bekennen, und das geht bis zum Vers 10. Und wir merken, er sagt nicht einfach, wir haben gesündigt und damit ist es gesagt, sondern er nennt die verschiedenen Äußerungen der Sünde mit Namen. Und der Vers 5, nun die deutsche Sprache hat ihre Regeln, aber diese Regeln, man muss sie nicht immer so, nein, es ist nicht einmal eine Regel, aber die deutsche Sprache hat leider im deutschsprachigen Raum diese Gewohnheit jetzt so stark durchgesetzt, dass man immer das Verb möglichst weit an das Ende des Satzes verbannt. Und dann merkt man nicht, im Hebräischen steht ein Verb steht nach dem anderen. Und das gibt seinem Gebet eine ganz andere Dringlichkeit, auch im Bekennen seiner Sünden. Vers 5 müsste man übersetzen, wir haben gesündigt, wir haben verkehrt gehandelt. Also lassen wir es halt so stehen. Also wir haben gesündigt, wir haben verkehrt gehandelt, wir haben gottlos, wir haben gefrevelt. Gefrevelt, das ist einfach nur ein Verb. Im Hebräischen immer nur ein Verb. Chatanu, wir haben gesündigt. Und nachher awino, also wir haben awen begangen. Das ist Verdrehtheit. Dann heißt es wir haben gefrevelt, nicht? Wir haben gottlos gehandelt. Gefrevelt. Und ein Verb nach dem anderen. Wir haben gefrevelt. Wir haben uns empört. Wir sind abgewichen von deinen Geboten. Und eines nach dem anderen nennt er. Und das will Gott hören. Er will hören. Er will von uns nicht nur hören, ja, es tut mir leid, es war nicht recht. Er will hören, dass wir ihm sagen, ich habe gesündigt. Und dann nennen wir die Sünde. Vor Gott. Ich habe ihn, den oder die enttäuscht, ich habe ihn angelogen, ich habe ihn hintergangen. Das will Gott hören. Wenn wir unsere Sünden bekennen und das heißt beim Namen nennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und er nennt die Sünde eine nach dem anderen. Gesündigt, das ist allgemein gesagt, aber dann sagt er, Verkehrtheit, Verdrehtheit ist in uns. Dann sagt er, Frevel haben wir begangen. Was ist Frevel? Das ist ein sehr ausdrucksstarkes deutsches Wort. Frevel, das heißt sich vergreifen an göttlichen Ordnungen, vergreifen an göttlichen Wahrheiten. Dem sagt man Frevel und das haben wir getan. Wir haben uns empört. Wir sind gegen dich, gegen Gott, dich aufgestanden. Rebelliert. Und wir sind abgewichen. Den Weg, den du uns gewiesen hast, einfach abgewichen. Dahin gegangen, wo wir wollten. Dich gar nicht gefragt, dir den Rücken zugedreht. Das haben wir getan. Und dann Vers 6, wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört. Auch hier wieder im Hebräischen, lo shamanu. Wir haben nicht gehört. Das ist das Erste, auf deine Knechte, die Propheten. Also er rückt, man muss die Verben in den Vordergrund rücken. Das haben wir getan. Wir haben nicht gehört. Ja, damit begann das ganze Elend des Menschen. Nicht gehört auf Gott, gehört auf die Ursache. Nicht gehört. Nicht hören auf Gott. Durch die Propheten, die Gott sagte, die in deinem Namen zu uns redeten. Und wir wussten, dass wir gesandt. Das Reden der Propheten, das Reden Mose, des ersten Propheten, das Reden der Propheten, die Gott nachher sandte, das war Gottes Reden. So spricht der Herr. Und wir haben nicht gehört. Und er sagt wir. Vers 5. Wir. Dann sagt nicht die anderen. Aber die da. Wir. Wir sind mit dem Volk Gottes verbunden. Wir sind eins. Und die Sünde des Volkes Gottes ist immer unser aller Sünde. Und unser aller Ursache, uns zu demütigen, vor Gott zu demütigen. Wir schämen uns, oh Gott, vor dir, über allem, was wir dein Volk tun, über alle Untreue. Dann Vers 7, dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser die Beschämung. Gott ist gerecht und uns bleibt nur Scham. Beschämung des Angesichts. Scham vor dir, gegen dich so gehandelt zu haben. Im Vers 7 kommt dieser Ausdruck vor, du hast sie vertrieben, also alle, die zu deinem Volk gehören, in alle Länder, wegen ihrer Treulosigkeit. Treulosigkeit ist etwas ganz Schäbiges. Sehr schlimm. Erst vorgestern sprach ich mit einem Mann, der sehr darunter leidet, der ist zum Glauben gekommen. Große Not. Seine Frau hat ihn verlassen. Oder wir müssen sogar sagen, weg mit dir, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Die haben einander ein Versprechen gegeben. Wir gehören zusammen, wir bleiben zusammen, wir sind Mann und Frau, unser ganzes Leben lang. Treulosigkeit, das ist sehr schäbig, sehr übel, sehr schlimm. Wenn wir das einander antun, ein Mann, der seine Ehefrau hintergeht, betrügt, schäbig, so übel. Aber sollen wir sagen, zu dem, wenn wir Gott gegenüber untreu werden, treulos. Und wenn uns das anfängt zu dämmern, was das ist, dann können wir uns nur schämen. Beschämung des Angesichts. Jeder, der Geld veruntreut, man hat jemandem Geld anvertraut in einer Firma, viel Geld läuft durch seine Hände, wenn der dann bekannt wird, veruntreut, unterschlagen, große Schande. Solche Leute verstecken sich am liebsten. Niemand soll sie sehen. Beschämung des Angesichts. Aber erst Recht vor Gott, ihm gegenüber treulos. Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Und darum versagt, Herr, unser ist die Beschämung des Angesichts. Unser aller, unser Könige, unser Fürsten, unserer Väter, weil wir. Und dann sagt er, gegen dich gesündigt haben, gegen dich. Das sagt er noch einmal im Vers 11, am Schluss des Verses, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Sünde ist gegen Gott. Als David seiner Sünde mit Bathseba und seiner Sünde an Uriah überführt wurde, und das zeigt, dass er durch die Rede des Propheten Nathan, dass Gott ihn durch diese Worte vor Gottes Angesicht stellte. Denn was sagt David, nachdem Nathanael ihn überführt hat? Er sagt nicht, ja, es war falsch. Oder, ja, es war nicht recht, dass ich das mit Bathseba machte. Ich hätte das nie tun dürfen, dem Uriah antun dürfen. Nein, was sagt er? 2. Samuel 12. 2. Samuel 12. Vers 13. 2. Samuel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Im Psalm 51, der nachher im Anschluss daran entstand, im Psalm 51, dort sagt er es so, Psalm 51, die Überschrift des Psalms, nennt den Anlass der Entstehung des Psalms, Psalm 51, die Überschrift, dem Vorsänger, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und da sagt er im Vers 6, Verse 5 und 6, ich kenne meine Übertretungen, meine Sünde ist beständig vor mir, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und das macht die Sünde so furchtbar, sie ist gegen Gott. Natürlich hatte auch sich an Bathseba versündigt und gegen Uriah gesündigt. Aber was die Sünde so schlimm macht, sie ist gegen Gott. Und wir müssen zusehen, dass dieses Bewusstsein uns nicht genommen wird. Für unsere Zeitgenossen gibt es ja keine Sünde gegen Gott. Alle Sünde ist nur gegen die Menschen. Man kann gegen Menschen sündigen, gegen Menschenrechte verstoßen und so weiter. Sünde ist gegen Gott. Wir haben gegen dich gesündigt. Im Vers 10, wir haben der Stimme des Herrn unseres Gottes nicht gehorcht. Nicht gehorcht. Wir hörten wohl, wir gehorchten nicht. Wir haben es gehört. Am Anfang gesagt, pff, geht mich nichts an. Rede du, ich mache, was ich will. Was soll man da sagen? Vers 11 noch einmal. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Ein drittes Mal im Vers 14. Aber wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Und der Vers 11, ab Vers 11, dort nennt er die gerechten Folgen. Und David bekennt in seinem Gebet auch, deine Strafen sind gerecht. Das Exil ist gerecht. Dass wir erniedrigt sind unter die Heidenvölker, es ist gerecht. dass wir ein Untertanenvolk geworden sind. Es ist gerecht, dass wir alles verloren haben. Es ist gerecht. Das müssen wir auch bekennen vor Gott. Wenn es uns schlecht geht, dann wegen unserer Sünde. Herr, du hast mich zu Recht gestraft. In Vers 11 drückt er das so aus. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Und so, oder und deswegen, und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht. Und das macht das Sündenbekenntnis. Es ist eine befreiende Sache, Sünde bekennen. Aber wenn wir Sünde vor Gott bekennen, es ist auch bitter. Es ist bitter. Wir wussten es ja. Wir wussten ja, was die Folgen der Sünde sind. Und wir haben doch gesündigt. Und jetzt sind wir in diesem Elend und dann bekennt man es. Wir hätten es ja ganz anders haben können. Es ist bitter. Aber Gott will das hören. Er will das hören. Wir müssen dieses Bittere trinken. Bitter. Und dann sagt er in Vers 12, auch bitter, bitter, ja, das Unglück, das Gott über sie gebracht hat. Bedenken, lesen wir, richtig, korrekt. Gott brachte das Unglück über sie. Es ist nicht so, wie wir meistens sagen, Gott ließ es geschehen. Wir scheuen uns davor, alles direkt auf Gott zurückzuführen. Dabei kommt das aufs Gleiche heraus. Wenn wir sagen, Gott lässt es zu, ja, er lässt es zu, weil er es wollte. Sonst hätte er es nicht zugelassen. Also sagen wir doch, verwenden wir doch die Bibelsprache. Du hast dieses Unglück über uns gebracht. Gott sandte die Feinde. Gott sandte die babylonischen Heere, um Jerusalem zu zerstören. Du hast dieses Unglück über uns gebracht. Und was sagt er über dieses Unglück? So dass unter dem ganzen Himmel keines geschehen ist, wie dasjenige, das an Jerusalem geschehen ist. Ja, ist das jetzt einfach so, ich finde, es ist so großes Unglück, größer als irgendein Volk hier erfahren hat, ist es ein wenig übertrieben? Nein. Keine Nation hatte diese hohe Berufung wie Israel. Keine Nation war so gewürdigt worden wie diese Nation, die einzige Nation auf dem Erdenrund, zu dem Gott redete, der lebendige Gott, dem er sein Wort gab und denen er wohnte. Es gab nur eine Wohnung Gottes auf der ganzen Erde. Und all das haben wir verloren. Das ist das größte Unglück, das einem Menschen passieren kann, seinen Gott zu verlieren. Und das empfindet eben Daniel, weil er in Gottes Gegenwart ist. Was das für ein Unglück ist. Und dann sagt er wieder im Vers 13, so wie es im Gesetz Moses geschrieben steht. Er sagt es wieder, du hast es angekündigt. Ein ganzes langes Kapitel, 5. Mose 28, wo Gott ihnen sagt, was er ihnen alles Gute tun wird, wenn sie ihm vertrauen und auf ihn hören und an alle Flüche, die über sie kommen müssen, wenn sie ihn verachten. Du hast es uns gesagt, wir wussten es. Wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Und dann kommt noch etwas und wir flehten nicht zu dir. Das Unglück kam ja in Portionen, es kam ja nicht sofort. Er hat im Lauf der Geschichte der Könige Israels, nein, schon zur Zeit der Richter, immer wieder Feinde ins Land gesandt. Und damit das Volk gedemütigt, geschlagen, gezüchtigt, erzogen. Das Ergebnis über das Ganze gesehen, über all diese Jahrhunderte, wir flehten dich nicht an. Wir haben dein Angesicht nicht gesucht. Wir haben nicht wirklich deine Hilfe, deine Gegenwart gesucht, dass es eine Veränderung gibt. Wir haben das nicht gemacht. Wir flehten den Herrn, unseren Gott, nicht an, dass wir von unserer Ungerechtigkeit umgekehrt wären. Wirklich umgekehrt. Dass wirklich eine Veränderung geschehen wäre. Ist nicht passiert. Und dann Vers 14. Und so hat der Herr über das Unglück gewacht. Er hat dafür gesorgt, dass das Unglück, es kam und niemand konnte es abwenden. Zum dritten Mal das Wort Unglück. Er hat über dieses Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten. Er ist gerecht. Gleichzeitig ist er aber auch barmherzig. Das sahen wir im Vers 4. Und das steht auch im Vers 9. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen. Und das macht ja die Sünde noch größer. Gott erwies sein Erbarmen immer wieder im Lauf der Geschichte Israels, im Buch der Richter, immer wieder. Das Volk sündigt, wendet sich ab von Gott, dient den Götzen, den Baalen. Gott sendet Not und dann schreit das Volk zu Gott, ah, wir sind in großer Not, hilf uns. Gott erbarmt sich über sie. Immer wieder, immer wieder. Und das führt beim Volk dazu, dass sie sagten, ja, Gott ist ja gnädig, er hilft uns jedes Mal heraus. Und so wurde ihnen das Erbarmen und die Gnade Gottes wurde ihnen zum Anlass zu noch größerer Verhärtung. Welche Bosheit in uns Menschen steckt. Was für eine Bosheit, die Güte Gottes so auszunützen. Aber das ist eben der Mensch. Das ist der Mensch. Und letztlich läuft das hinauf auf das, was wir in Hebräer Kapitel 10 lesen. Dort geht es um die Hebräer, um Juden, die hatten alles, die hatten das Alte Testament, die hatten die Weissagung von Christus. Christus war in ihrer Mitte gewesen, hatte zu ihnen geredet, hatte sie gelehrt, hatte Zeichen und Wunder getan, alles erfüllt, was die Schrift sagt, war für sie in den Tod gegangen, nach den Schriften, alles erfüllt. Und die meisten, was haben sie getan? Diesen Ausweis der Gnade Gottes, dieses Wirken des Geistes der Gnade an ihnen, was haben sie getan? Sie haben den Geist der Gnade geschmäht. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, dort steht das. Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmerer Strafe meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Und das Volk Israel als Ganzes, David, muss es vor Gott bekennen. Wir haben deine Güte, deine Erbarmungen, deine Gnade, wir haben sie verachtet. Und darum ist dieses Unglück gerecht. Gerecht. Der Herr, unser Gott, ist gerecht, Vers 14, in allen seinen Taten, die er getan hat. Aber wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Und nun, Herr, Vers 15, das ist das Stichwort. Von da an, jetzt hat er Sünde bekannt und von da an, jetzt beginnt er erst zu beten. Und jetzt. Und jetzt. Doch bevor er bittet, sagt er noch einmal, Vers 15, und jetzt, Herr, unser Gott, er erinnert an Gottes Gnadentaten an diesem Volk, der du, dein Volk, aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Und dann die Bitte, Vers 16, Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem. Was gab Daniel den Glauben, so zu beten? Bis jetzt hat er gesagt, nach deiner Gerechtigkeit hast du uns gestraft. Und jetzt betet er, nach deiner Gerechtigkeit wende deinen Zorn von uns ab. Kann denn Gott gerecht sein und von einem sündigen Volk seinen Zorn abwenden? Geht denn das? Daniel war ein Prophet. Der Herr selber nennt ihn einen Propheten. Matthäus 24 ist es ja Vers 15. Daniel, der Prophet. Die Propheten, laut 1. Petrus 1 selbst, sahen Christus. Sie sahen alle Christus. Und er muss verstanden haben, dieser große, heilige und gerechte Gott. Er wird alle Gerechtigkeit erfüllen an seinem Christus, an seinem Sohn. Und so bleibt Gott gerecht, wenn er seinen Zorn abwendet von einem sündigen Volk. Nun natürlich wird er in seiner Gerechtigkeit auch so an diesem Volk handeln, dass es zur Sündenerkenntnis kommt. Davon spricht das Buch Daniel in den späteren Kapiteln. Nach deiner Gerechtigkeit. Das ist Evangelium. Gott handelt vollkommen gerecht, wenn er den Sünder gerecht spricht. Und darum bleibt die Gerechtigkeit, die dem Sünder zugerechnet worden ist, immer bestehen. Gott müsste denn ungerecht werden. Und das wird nie passieren. Weil eben in Christus, jemand sagte das so schön im Gebet, ist vollkommen Genüge getan worden. Vollkommen. Und darum wird Gott den, der in Christus gerecht ist, nie verstoßen. Er wird ihn züchtigen, er wird ihn schlagen, wenn es sein muss, aber nie verstoßen. Herr, nach all deinen Gerechtigkeiten, lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden. Das ist seine erste Bitte. Und die zweite Bitte, die betrifft dann das, was beständig in seinem Herzen war. Dein Heiligtum, dein Wohnort, oh Gott, dein Wohnort. Und an die Stadt, die eine Stadt, die du erwählt hast, wo du allein zu wohnen beschlossen hast. Also, die zweite Bitte, die lautet im Vers 17 und wird auch eingeleitet mit und jetzt, höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Eigentum. Ja, das ist Sprache der Mosebücher. Wenn Gott sein Angesicht über sein Volk leuchten lässt, dann ist es gesegnet. Wenn Gott sein Angesicht von seinem Volk abwendet, das heißt, dass er sich verbirgt und dass von ihm kein Licht über sein Volk kommt, dann ist es verflucht. Das ist Gottes Zorn und Gericht. 5. Mose 32, 20. Ich will mein Gesicht von ihnen abwenden und dann sehen, was ihr Ende ist. Jetzt lass dein Angesicht wieder leuchten. Du hast dein Angesicht von uns abgewendet. Es ist verdient, wir haben es verdient. Unsere Sünden haben es mehrfach verdient. Aber jetzt, lass dein Angesicht wieder leuchten. Wir sollten auch für das Volk Gottes so beten. Gestern, ich war da an der Bibelbundtagung und da hat mir jemand so erzählt, auch von einer Freikirche in der Schweiz, wie die sich entwickelt. Das muss uns Kummer machen. Kummer machen. Und wir sollten auch für Geschwister beten, sie gehören zum Volk Gottes, sind auch Heilige da unter ihnen. Dass der Herr sich über sein Volk erbarme, sein Angesicht über sein Volk leuchten lasse und auch Umkehr bewirke, Buße bewirke. Wiederherstellung, Zurechtbringung bewirke. Lass dein Angesicht leuchten über dein Heiligtum. Das Volk Gottes, die Gemeinde, wir sind die Wohnstätte des lebendigen Gottes. Daniel betet also für die Wiederherstellung des Heiligtums. Wurde sein Gebet erhört? Ja, das Buch Esra berichtet davon. Das Buch Esra ist die Antwort, wir können es etwas zugespitzt so sagen, das Buch Esra ist die Antwort auf die Gebete Daniels. Und es waren gewiss auch andere, die beteten in Israel. Aber Antwort auf die Gebete der Heiligen. Dann die dritte Bitte. Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, die Stadt liegt in Trümmern. Das Gebet wurde erhört, das Buch Nehemia berichtet davon. Antwort auf die Gebete Daniels, Antwort auf die Gebete der Heiligen in Israel. Gott tut, was er verheißt, als Antwort auf die Gebete seines Volkes. Und dann das, worauf eben Heinrich Bullinger verwies, in diesen Sätzen so treffend gesagt über das Gebet. Denn, Vers 18, denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder. Da ist nämlich unsere Gerechtigkeit, da ist nichts, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Gerechtigkeit Christi vor Gott und die Erbarmungen Gottes. Um deiner Erbarmungen willen. Und dann der Vers 19. Beachtet, wie hier Daniel betet. Diese Kühnheit, so zu beten. Und solche Kühnheit gibt Gott dem, der sich vom Heiligen Geist in Gottes Gegenwart führen lässt, der zuerst seine Unwürdigkeit sieht, seine Sünde sieht, die Sünde seines Volkes sieht, der sich vor Gott demütigt. Und dem gibt er solche Freimütigkeit zu beten. Beachtet diese Worte hintereinander. Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf! Herr, handle! Herr, zögere nicht! Fünf solche Aussagen bitten hintereinander. Das ist eben diese wunderbare Zudringlichkeit. Das ist auch ein Wie des Gebets. Die Bibel lehrt uns, wie beten, auch zudringlich. Mit Glauben beten, mit Ausharren beten, aber auch zudringlich. Der Herr hat eigens ein Gleichnis gelehrt, um genau das den Jüngern beizubringen. Glaube muss da sein, aber Gott will sehen, ob Glaube da ist. Und manchmal lässt Gott uns darum auch warten und er will auch sehen, meinst du das wirklich? Du betest um einen Menschen, dass er sich bekehrt? Meinst du das? Ist ja ernst. Gott will das sehen, ob es ja ernst ist darum. Er will sehen, dass er deine Zudringlichkeit, du hörst nicht auf, du betest, Herr, handle, Herr, wirke das. Das ist Lukas Kapitel 11. Dieser Vergleich mit jemandem, der bekommt Besuch nachts und im Orient Besuch bekommen und nichts auftischen, das geht nicht. Bei uns geht das. Das versteht einer, da kommt irgendeiner nachts und sagt, du, ich habe den Kühlschrank leer, ich habe gerade nichts im Haus. Ist gut, geht schlafen, morgen dann. Aber im Orient geht das nicht. Es geht nicht. Das wäre eine Schande für den Rest des Lebens. Ein Gast kommt, klopft an und du hast ihm nichts gegeben. Und so geht es zum Nachbarn. Und er ist ja schon spät, der liegt schon im Bett und er klopft an die Tür und er sagt, du, lass mich in Ruhe, wir sind im Bett. Der lässt nicht locker, klopft, 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 lass mich in Ruhe, wir sind im Bett, hast du es nicht gehört? Hör nicht auf. Und dann sagt der Herr, das ist die Lektion. Wenn er auch nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein Nachbar und sein Freund ist, aber er wird aufstehen, weil er so zudringlich ist. Und so will der Herr uns gewissermaßen sagen, auch wenn ich nicht handle, weil du Gottes Kind bist, weil du ein Erlöster bist, aber ich handle, weil du so hartnäckig um diese Sache ringst. Nun, wir müssen natürlich dann immer wissen, wir beten nach Gottes Willen. Gott wird uns nichts geben, was er nicht will. Wir beten nach seinem Willen und dann auch zudringlich. Wie Daniel hier. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf. Herr, handle. Herr, zögere nicht. In den Psalmen steht einige Male, Herr, erwache. Das rabbinische Judentum hat gesagt, das ist unangemessen. Wir dürfen Gott nicht, das dürfen Gott nicht sagen im Gebet. Warum sagen die Rabbiner, haben das so gesagt? Ja, die wissen nicht, was Beten ist. Aber der den Psalm schrieb und die diese Psalmen schrieben, die kannten ihren Gott. Und er will auch solches hören. Herr, erwache. Herr, sieh jetzt rein. Als ob Gott blind wäre, sieht ja immer alles. Aber das will er hören. Komm jetzt. Als ob er nicht immer da wäre, aber komm jetzt. In einer solchen Weise, dass alles merken, jetzt bist du da. So betet er und das Gebet, wir haben es gesehen, es wird erhört. Nun, das Kapitel selbst berichtet von einer unmittelbaren Antwort auf sein Beten um Wiederherstellung. Der Engel Gabriel kommt, Vers 20, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Fliehen vor dem Herrn, meinen Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel. Und er gibt ihm dann Auskunft, erstens die Verheißung, es wird eine vollkommene Wiederherstellung geben. In Daniel 9, im Vers 24, dort steht das ausdrücklich. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen. Es wird ein Ende haben mit diesem beständigen Sündigen gegen Gott. Übertretung zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes, ein Heiligtum zu salben. Es wird alles in Erfüllung gehen, worum du gebetet hast. Der Weg dahin wird beschwerlich sein, das ist ein anderes Thema. Und so schließen wir an dieser Stelle. Und wir wollen beten, dass Herr uns lehrt zu beten. Zu seiner Ehre und zum Segen seines Volkes. Lass uns beten. Ja, wir schauen auf zu dir, dem grossen, ewigen Gott. Es ist uns ganz unbegreiflich, dass du dich uns zuneigst, wir, die so sind, wie wir sind. Du Heilige, du Erhabene, du, wo über alles herrschst, du wendest dich uns zu, du bist barmherzig, du bist gnädig, du vergisst den Gott von der Vergebung. Wer ist wie du? Lehrt uns die fürchten. Wir denken auch daran, wie steht in Psalm 130, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Lehr uns die fürchten. Weg in der Gnade, du vergebende, gnädige Gott. Und lehrt uns auch, die im Gebet Recht suchen. Wir haben es nötig, wir haben deine Hilfe nötig. Wir haben dein Wort nötig, wir haben das Wirken von dem Heiligen Geist nötig. Wir haben dich sehr nötig. Herr Jesus, lehr du selber uns, dass wir zu deiner Ehre und zum Segen von deinem Volk auch Beter sein und dein Wille, dein Guten, dein Heiligen, dein Gerechten, dein vollkommenen Wille erbetet. Amen.